Ja, das ist das Schönste zu wissen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Was gibt es Schöneres, dass heute Morgen bei diesem schönen Herbstsonntag sich zu verinnerlichen. Dabei waren die letzten Tage gar nicht so ermutigend, motivierend. Drastisch gestiegene Infektionszahlen verbunden mit düsteren Prognosen. Jeder Experte sagt irgendwas anderes. Und ständig neue Einschränkungen und Vorschriften. Es hebt ja nicht gerade die Stimmung und passt aber insgesamt natürlich zur Jahreszeit, so die fallenden Blätter im Herbst als Zeichen der Vergänglichkeit, die Zeitumstellung jetzt, dass alles dunkler wird und im November kommt dann noch der Totensonntag, also da passt dann alles zusammen, so richtig apokalyptisch. Und das Krasse dabei, diese ganze Welt ist von dieser Pandemie betroffen. Alle sitzen im gleichen Bus und keiner kann aussteigen. Das ist die Situation. Die Frage, wie wirkt sich das auf unsere Stimmung, auf unser Gemüt aus? Also mich lähmen diese Meldungen und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich gucke keine Sondersendung mehr an, weil das kann einen immer noch mehr herunterziehen und letztlich weiß ja keiner, was betrifft mich eigentlich persönlich. Man kann Angst bekommen vor etwas, was mich vielleicht gar nicht betrifft. Und ich hatte mir eigentlich mein Rentnerdasein auch etwas anders vorgestellt. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen. Wichtig ist, dass Dortmund gestern gewonnen hat, das Derby. Das ist mal der einzige Lichtblick. Ja, wie gehen wir mit diesem November Blues um? Wie stellen wir uns geistig darauf ein? Das hat mich in den letzten Tagen beschäftigt. Und da habe ich einen Text im Neuen Testament, ist mir da wichtig geworden, der hat mir richtig Mut gemacht, weil da deutlich wird, wie wir in schwierigen Zeiten auch überleben können. Ich lese aus 1. Petrus, im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 11. Da heißt es: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede erst als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So heißt es da. Ja, das ermutigende Thema heute lautet: Das Ende ist nahe. Jetzt fragst du dich natürlich, was hat das mit Ermutigung zu tun? Und das zu entdecken, und das ist jetzt meine Aufgabe, euch das ermutigend irgendwie rüberzubringen. Und da ist es wichtig, den ganzen Text anzuschauen. Und dann werden wir schon feststellen, dass das doch ermutigend ist. Bei der Vorbereitung hatte ich eine etwas seltsame Erfahrung gemacht. So am Freitag gegen Mitternacht war ich so weitgehend fertig mit meiner Vorbereitung. Und dann wurde mir mitten in der Nacht so schlecht, also so ein Druck, dass ich gemeint habe, jetzt irgendwie das Ende ist nahe. Also das war dann nicht so ermutigend, der Gedanke, aber auf jeden Fall habe ich halt dann 3 Stunden in der Notaufnahme im Krankenhaus verbracht und da fiel mir dann immer wieder mein Predigtthema ein, das Ende ist nahe. Ich habe dann gebetet, Herr, aber jetzt mein persönliches bitte noch nicht. Es hat mich zwar nicht gerade aufgebaut, aber ja, nun bin ich doch da. Übrigens empfehle ich euch, den ganzen Brief mal zu lesen. Wäre auch eine gute Übung jetzt so in Kleingruppenkreisen, da wo ihr euch trefft. Und dann werdet ihr 2 Begriffe immer wieder finden in dem ganzen Brief. Und zwar Freude und Hoffnung. Der ganze Brief, der strotzt nur so von Freude und Hoffnung. Und das ist das, was wir heute auch gerade brauchen. Also zuerst möchte ich mal darauf eingehen, was mit dem Ende eigentlich gemeint ist und warum Petrus das so wichtig ist. Also erstens, was ist das Ende? Petrus beginnt mit dieser Feststellung, das Ende aller Dinge ist nahegekommen. Für Ende steht hier im Griechischen der Begriff Telos, also auch Ziel, sodass man auch übersetzen könnte mit Endziel oder mit Ziel. Mit dem Ende wird ein Ziel erreicht. Und der Begriff Dinge, aller Dinge, also Dinge ist so sinngemäß hinzugefügt. Eigentlich steht da das Ende oder das Endziel von allem. Die Neue Genfer übersetzt sinngemäß ganz gut, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Aber was ist das Endziel von allem? Und was bedeutet nahe gekommen? Heißt das, dass morgen die Welt untergeht oder was meint Petrus damit? Und hier finden wir auch, wenn wir den ganzen Brief lesen, eine Antwort. Das Ziel, es ist die Rede in Kapitel 1, Vers 9 zum Beispiel von dem Ziel, da steht der gleiche Begriff, von dem Ziel unseres Glaubens, nämlich die Rettung, das vollkommene Heil. Das wird geschehen, das finden wir an anderen Stellen wieder, wenn Jesus wiederkommt, die Offenbarung Jesu Christi oder die Offenbarung seiner Herrlichkeit, das betont Petrus stark. Das ist das Ziel, auf das wir zuleben, das Ziel, was er hier meint. Und er spricht aber auch von einem Tag des Gerichts, von Tag des Herrn in Kapitel 4, der auch zusammenhängt mit der Wiederkunft Jesu Christi. Also Petrus meint mit dem Ende oder Endziel die Wiederkunft Jesu Christi. Und das hört sich ja schon mal besser an als Ende, was wir uns darunter vorstellen. Und diese Wiederkunft hat zwei Seiten. Sie ist einerseits ein Festtag, ein Feiertag für alle Gläubigen. Die Sehnsucht danach soll uns heute ja schon erfüllen. Aber auch ein Tag der Rechenschaft für alle, die Jesus noch nicht kennen, ein Gerichtstag. Und da geht er auch im zweiten Petrusbrief, in seinem zweiten Brief darauf ein, wo er auch das als Tag des Herrn bezeichnet, wo diese alte Erde zerstört werden wird durch Feuer, 2. Petrus 3, und ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden. Also das Ende auch zugleich immer der Anfang einer neuen Epoche. Jetzt könnten wir sagen, ja, warum ist das Ende bis heute noch nicht gekommen? Der Brief ist ja im Jahr 63 etwa geschrieben worden und heute sehen wir, dass es ja das Ende ja auch noch nicht da ist, was wir darunter verstehen. Entscheidend ist, wie der Ausdruck nahe gekommen zu verstehen ist. Also der griechische Begriff steht hier im Perfekt und das meint ein Geschehen, das begonnen hat, in der Vergangenheit, das noch andauert, aber noch nicht abgeschlossen ist. Also es ist teilweise da, aber noch nicht vollständig. Am besten begreifen wir es, wenn wir einen ähnlichen Ausdruck finden, den wir in den Evangelien häufig lesen, wo es heißt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Da steht auch dieser Begriff, Matthäus 4, Vers 14, wo Jesus gekommen ist und dann heißt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Jesus meint hier, dass durch sein Kommen und in seiner Person das Reich Gottes begonnen hat, es entfaltet, entwickelt sich, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht in der Vollendung da, noch nicht vollständig verwirklicht. Und das wird er auch wiederum erst bei seiner Wiederkunft geschehen, können wir in Matthäus 24 und anderen nachlesen. Das Ende ist nahegekommen, heißt also, Jesus ist nahegekommen. Und das hört sich ja schon mal viel ermutigender an. Jesus ist nahegekommen und er will uns noch viel mehr nahekommen. Er ist der Zielpunkt der Welt- und Heilsgeschichte. Ja, wenn wir nahe hören, dann denken wir diese Woche oder mindestens dieses Jahr, aber Gott misst seine Zeit nicht nach unseren Kalendern und Uhren. Das ist etwas, was wir immer wieder neu lernen müssen, auch in unserem persönlichen Leben. Wir meinen oft, jetzt muss Gott handeln, jetzt muss Gott eingreifen, aber er hat eine andere Zeitmessung. Im zweiten Brief sagt Petrus sogar, vor ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. 1000 Jahre wie ein Tag. Die Welt- und Heilsgeschichte, die läuft nach seinem Zeitplan, auch in unserem persönlichen Leben. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, auch jetzt in dieser Situation. Wir sind keiner Pandemie jetzt hilflos ausgeliefert. Und wir, ja, sterben nicht einfach so, weil es halt jetzt dran ist oder weil es jetzt halt die Gefahr da ist. Gott hat bestimmt, wann wir die Bühne dieser Welt betreten haben, und er bestimmt auch, wann wir sie verlassen. Er ist es, der es bestimmt, nicht irgendeine Krankheit, ein Unfall, eine Pandemie oder wie es auch immer heißt. Selbst wenn wir diese Krise jetzt nicht hätten, wir können morgen einen Autounfall bauen und alles ist vorbei. Das alles ist in der Hand Gottes und geht nach seinem Zeitplan. Und da müssen wir uns nicht verrückt machen, sondern dürfen da getrost sein, ganz gleich was kommt. Die Frage ist, wieso schreibt Petrus das so etwas der Gemeinde? Und dazu müssen wir wissen, in welchen Verhältnissen, in welcher Situation die Gemeinden lebten. Er schreibt an mehrere Gemeinden in der Zerstreuung im Römischen Reich. Die Christen standen unter Druck. Sie wurden zwar vom Staat noch nicht offiziell, noch nicht systematisch verfolgt, sie lebten aber unter ständiger Beobachtung der Gesellschaft und des Staates. Also sobald ein Bürger sie anzeigte wegen irgendwelchen Meinungen oder wenn sie ja das Wort Gottes verkündigten, dann kamen sie vor Gericht. Also dann wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet, und der hauptsächliche Vorwurf, das lässt sich auch aus geschichtlichen Quellen herausfinden, der hauptsächliche Vorwurf bestand darin, dass sie sich den Überzeugungen und Lebensgewohnheiten ihrer Umwelt nicht anpassten. Also die Anklage lautete so: Hass des Menschengeschlechts. Das wurde ihnen vorgeworfen. Sie hassten angeblich die Gesellschaft, das Geschlecht, weil sie nicht das taten, was alle taten. Und und dieser Nonkonformismus, wie man auch ihn nennen könnte, diesen Zustand, diese Weigerung der Anpassung, das war ihre Herausforderung. Und da wurden sie immer wieder angeklagt und waren Schmähungen und Diskriminierungen ausgesetzt. Und in dieser Situation kam dieser Brief. Und deshalb geht auch Petrus auf das Leiden ein. Diese zunehmende Verfolgung der Christen bezeichnet Petrus als Leiden um Christi willen. Er betont sogar das Leiden als Konsequenz der Christusnachfolge. Wir sprechen immer so gern von Nachfolge, ist ja auch richtig und wichtig. Aber denken wir auch daran, dass Jesus nachfolgen, in den Fußtapfen Jesu gehen, dass das auch heißen kann, zu leiden. Denn der Weg Jesu war ein Leidensweg. Und deshalb sagt Petrus sogar, das gehört zu eurer Berufung. 1. Petrus 2,21, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Also das gehört dazu. Und Petrus verbindet aber die Begriffe Leiden und Herrlichkeit miteinander. Also wer den Brief liest, wird das immer wieder finden. Und da gibt es so ein Geheimnis, so eine Tatsache, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig erfasst haben, dass die Herrlichkeit Christi nirgends so deutlich erfahren wird wie beim Leiden um Christi willen. Wer leidet, dem kommt Jesus ganz besonders nahe. Und deshalb bezeichnet Petrus das Leiden um Christi willen auch als Grund der Freude, mit jubelnder Freude. Er spricht sogar von Jubel in Kapitel 1. 1. Petrus 4, Vers 14 sagt er: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Also, dass in dieser Leidenserfahrung der Geist Gottes ganz besonders gegenwärtig ist. Wir reden gerne von Geisterfüllung, aber denken wir daran auch, dass Geisterfüllung im Leiden um Christi willen entstehen kann. Wir denken, ja, Lobpreis und dann ein paar Techniken und so, so wird es oft so verkündigt, aber letztlich hängt es auch damit zusammen, wie wir Jesus nachfolgen und ob wir das Leiden auch hier damit einschließen. Und deshalb war dieser Brief eine starke Ermutigung für die Christen damals. Das Wort Gottes, das die Gemeinden brauchten in ihrer schwierigen Situation. Und es war sogar ein prophetisches Wort für ihre unmittelbare Zukunft. Denn im Jahr 62, 63 vor Christus, habe ich bereits gesagt, wurden sie noch nicht offiziell vom Staat verfolgt. Das änderte sich ganz drastisch schon ein Jahr später, denn da kam dieser Kaiser Nero und gab den Christen die Schuld am Brand von Rom, obwohl er diesen Brand ja selber gelegt hat, weil er in seinem Größenwahn ein neues Rom erschaffen wollte. Also wer Quo Vadis gesehen hat und diese Filme, der hat es schon mal ganz drastisch gesehen. Aber es war nur ein Jahr später und da gab es eine Massenverfolgung, veranlasst durch den Staat. Und Petrus selber wurde nach der Überlieferung, also ein Jahr nachdem er diesen Brief geschrieben hat, wurde er ganz schlimm ausgepeitscht und wurde er gekreuzigt in Rom mit dem Kopf nach unten. Also das war so eine Art Abschiedsbrief von ihm. Und so ist dieser Brief auch eine Art Vermächtnis, eine Vorbereitung auf das Martyrium. Und deshalb war das der Brief für die Gemeinden zur rechten Zeit. Ja, jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, wir leben jetzt nicht im Jahr 63 oder 64 nach Christus. Unsere Situation in Deutschland ist doch nicht vergleichbar mit dem des Römischen Reiches. Und bei uns herrscht Religionsfreiheit, wir leben in einer toleranten Gesellschaft und keiner wird verfolgt um des Namens Christi willen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, in sehr vielen Ländern dieser Welt ist Verfolgung und Diskriminierung von Christen der Normalzustand. Also was wir heute eher erleben, ist eher die Ausnahme. Und wir können natürlich dankbar sein, solange das bei uns nicht so ist. Aber wer weiß, wie lange dauert dieser Zustand noch? Das ist nur eine persönliche Meinung. Wir erleben zurzeit einen starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bürger. Natürlich ist es ja auch sinnvoll, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber solche Grenzüberschreitungen, solche Dinge, die zunächst mal sehr sinnvoll ist, die können ganz leicht zum Modell werden für weitere Überschreitungen, für Gelegenheiten, um auch gegen unliebsame Bürger vorzugehen. Also ohne jetzt irgendwelche Verschwörungen oder sowas, sondern das kann sehr schnell auch kippen, auch wenn wir das jetzt nicht so vielleicht wahrnehmen. Aber wir merken auch immer mehr, bei immer mehr Themen kommen auch wir in Konfrontation mit dem Denken dieser Zeit. Ob es sich jetzt um diesen Genderwahnsinn handelt, der im Moment aktuell ist, oder Thema Homosexualität oder was auch immer. Es gibt immer mehr Themen, wo wir auch im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes in Konfrontation kommen und herausgefordert sind, wollen wir uns dem Denken dieser Zeit anpassen oder wie sieht es aus? Auch wir stehen in der Gefahr, immer mehr Störenfriede der Gesellschaft zu werden. Also so weit weg würde ich jetzt die Situation gar nicht stellen, was sich noch alles vielleicht entwickeln kann. Wer am ganzen Wort Gottes festhält, der kommt auch heute zunehmend unter Druck. Und diese Pandemie erzeugt momentan so ein aggressives Klima, wo auch diese angebliche Toleranz sich hauptsächlich nur auf die Leute begrenzt, die gleicher Meinung sind. Es kann sogar sein, dass wir dem Ende näher sind, als wir denken und dass es bis zur Wiederkunft Jesu gar nicht mehr so lange ist. Wer weiß, ich will es nicht behaupten. Aber keiner von uns weiß auch, wann sein persönliches Ende gekommen ist. Also das wird mir auch wieder, ich habe jetzt nicht direkt mit meinem Ende gerechnet, aber so schnell kann alles doch vorbei sein. So schnell begegnen wir Jesus, ist Jesus in uns nahe gekommen, ganz persönlich. Und ja, jetzt habe ich viel über das, ich hoffe, dass Sie jetzt nicht irgendwie demotiviert sind. Interessant ist, dass genau in diese Thematik hinein, da bringt jetzt Petrus, zeigt er jetzt, welche Konsequenz ziehen wir jetzt aus diesem Bewusstsein, aus diesem Wissen, dass das Ende nahe ist. Denn es geht ja um die Frage, wie leben wir angesichts dieser Perspektiven? Sollen wir jetzt in der Ecke sitzen und warten, bis Jesus wiederkommt? Und da wird ein biblischer Grundsatz bei ihm deutlich, den wir an anderen Stellen auch finden, nämlich, dass das Wissen um die Zukunft befähigt uns erst in der Gegenwart richtig zu leben. Ein Ausleger hat es schön definiert, alles Gegenwärtige bleibt harmlos ohne seine Zukunft. Und umgekehrt erhält die Gegenwart ihren unendlichen Wert, wenn sie Verantwortung auf diese nicht mehr vergehende Zukunft hin gelebt wird. Nur wer weiß, dass etwas im Anzug ist, steht intensiv Wache. Also dieses Wissen um die Zukunft, die befähigt uns erst recht zu leben. Und jetzt natürlich, und jetzt die zweite Frage, was sagt er uns da? Wie sollen wir denn leben? Wie leben wir im Hinblick auf das Ende? Und da nennt er drei Dinge, die aus diesem Text deutlich werden. Drei Konsequenzen. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Bleibt beharrlich in der Liebe zueinander. Dient einander mit der Gabe, die euch Gott geschenkt hat. Und das wollen wir jetzt uns noch ein wenig anschauen. Und da bedenken, was Petrus uns damit sagen will. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Zum Gebet oder man könnte es auch übersetzen, damit ihr recht beten könnt. Er nennt als erste Konsequenz das richtige Beten. Nicht in dem Sinn, dass er sie auffordert, überhaupt zu beten. Das war kein Thema, dass jeder in der Beziehung mit Gott lebt und auch betet. Es geht hier nicht um das Allgemein, um das Beten, dass jemand betet, sondern es geht hier um die Voraussetzungen, um richtig beten zu können, damit ihr recht beten könnt. Und dann nennt er zwei Dinge, Besonnenheit und Nüchternheit. Die Basisbibel übersetzt da sinngemäß, seid also besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr richtig beten könnt. Was bedeutet das? Also unter Besonnenheit oder man könnte es auch mit Mäßigung übersetzen. Manche alte Übersetzungen verwenden den Begriff Keuschheit, der bei uns dann nicht mehr so gebraucht wird. Es ist das Gegenteil von Maßlosigkeit. Gemeint ist die Fähigkeit, das richtige Maß oder die Balance zu finden. Maßvoll, vernünftig zu denken, es steckt hier der Begriff für Denken da drin. Letztlich ein Denken, das vom Wort Gottes geprägt wird. Römer 12, Vers 3, ein jeder denke maßvoll von sich. Da steht das gleiche Wort und Vers 2 heißt es, dass wir erneuert werden, unseren Sinn erneuern lassen, unseren Verstand durch Gottes Wort, indem wir nach seinem Willen uns prägen lassen. Und also wer sich nicht nach seinem Wunschdenken leiten lässt, sondern wer vom Wort Gottes her sein Denken bestimmen lässt, das ist der, der Besonnenheit gewinnt. Wer richtig beten will, muss deshalb in der Bibel zu Hause sein. Ich kann das Gebet nicht loseisen, einfach von der Bibel. Es gibt manchmal so, da wird mir ein bisschen bange ums Herz, wenn ja, auch wenn ich manche Berichte von Gebetshäusern oder so lese, das ist ja alles gut, aber ich kann nicht beten ohne eine gesunde Theologie, ohne eine gesunde Überzeugung vom Wort Gottes. Also beides gehört untrennbar zusammen. Wenn ich nicht weiß, was Gottes Wille ist, wie will ich dann beten? Also es geht ganz wichtig auch darum, mit der Bibel zu beten. Also das wäre eine gute Übung, auch wenn wir jetzt vielleicht mehr Zeit haben. Betet einfach mal, lest in der Bibel und betet diese Verse nach, das, was da ausgesagt wird. Ob es in den Psalmen ist oder in anderen Dings, seine Gebete formulieren anhand der Bibel. Das ist eine gute Übung. Und das verändert auch unser Denken. Nüchternheit ist das Gegenteil von Trunkenheit. Also wer betrunken ist, das brauche ich euch nicht erklären, der kann nicht mehr klar denken. Der kann auch leicht getäuscht oder besiegt werden. Er hat keinen Durchblick mehr. Und deshalb der Begriff klarer Kopf ist eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann so berauscht sein vom Vergänglichen, dass man gar keinen Kopf mehr frei hat zum Beten. Wenn unser Kopf so voll ist von unseren eigenen Dingen, von dem, von unserem, das müssen keine schlechten Dinge sein, aber von dem, was uns halt tagsüber so beschäftigt, ob von unserer Arbeit oder von was weiß ich. Ich habe festgestellt, selbst als Rentner, wenn man nicht mehr über die Arbeit nachdenkt, über was kann man sich alles Gedanken machen, das wird mir erst so langsam bewusst. Das heißt nicht, dass man automatisch einen klaren Kopf hat. Jeder von uns ist herausgefordert. Hey, was geht mir alles so durch den Kopf? Und das, was mir da durchgeht, hält mich das vom Beten ab oder bringt es mich dazu? Also, das ist ganz wichtig. Man kann sich auch in frommen Gefühlen berauschen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt auch da gute Beispiele. Auch wir sind nicht immun gegen, dass wir uns irgendwie in die falsche Richtung bewegen. Und deshalb sind Besonnenheit und ein klarer Kopf heute ganz besonders wichtig, sich einerseits nicht von dieser grassierenden Angst bestimmen zu lassen und aber andererseits auch nicht irgendwie alles auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist für jeden Einzelnen wichtig. Ich habe von einem Pastor gelesen in Amerika, der einfach geleugnet hat, ja, Gott ist größer als diese Pandemie, als alles. Und das betrifft uns alles gar nicht. Wir als Christen sind da völlig außen vor und haben genauso weitergelebt wie vorher. Kurze Zeit später starb er an Covid-19. Also das wäre jetzt unvernünftig. Aber andererseits wollen wir uns unser Gemeindeleben doch auch nicht bestimmen lassen von einem Virus. Wollen wir uns doch nicht da so lähmen und einschränken lassen, dass geistliches Leben nicht mehr möglich wäre. Es kann andere Formen sind vielleicht möglich, aber wir stellen doch den Betrieb nicht ein. Und da gehört einfach Besonnenheit und Nüchternheit dazu. Und das ist nicht nur für den Einzelnen wichtig, sondern auch für die ganze Gemeinde, denn Petrus schreibt ja auch an die Gemeinde als Ganzes. Woher kommen Besonnenheit und ein klarer Kopf, wenn wir Jesus ganz einfach darum bitten? Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht genau das gleiche Wort, der Verborgenes offenbart und auch Klarheit schenkt. Petrus nennt noch ein interessantes Beispiel für Ehepaare. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gelesen haben. 1. Petrus 3, Vers 7, da sind jetzt die Männer angesprochen, die Ehemänner. Und zwar heißt es, dass die Männer verständnisvoll und respektvoll mit ihren Frauen umgehen sollen. Warum? Damit euer gemeinsames Gebet nicht gehindert wird. Also die Art und Weise, wie du, Mann, mit deiner Frau umgehst, das kann sich negativ auf dein Gebet auswirken. Das ist, sagt so Petrus. Euer gemeinsames Gebet, das heißt, Petrus geht auch davon aus, dass Ehepaare miteinander beten. Also das nur so nebenbei als praktische Anwendung. Die erste Konsequenz betrifft also die Beziehung zu Gott. Bei der zweiten Konsequenz geht es um die Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Bleibt beharrlich in der Liebe zueinander, heißt es hier. Auch hier setzt er eine Betonung. Er meint nicht die Liebe allgemein, dass die halt wichtig ist in der Gemeinde, sondern er setzt eine Priorität, er setzt eine Betonung vor allen Dingen. Habt eine beharrliche Liebe zueinander. Der Schwerpunkt liegt auf dem Begriff beharrlich oder beständig oder ausdauernd. Also eine Liebe, die anhält und schwierige Zeiten übersteht. Und das Bleiben und Festhalten ist hier entscheidend. Und deshalb fügt er ein seltsames Zitat aus dem Alten Testament hinzu. Da heißt es, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ein Zitat aus Sprüche 10, Vers 12. Was meint er jetzt damit? Das ist genau dieser Schwerpunkt. Die Sünde bedecken war im Alten Testament ein Ausdruck bei den Opfervorschriften und meint die Sünden vergeben, die Sündenvergebung. Psalm 32, Vers 1, wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Also da ist auch dieser Begriff. Ja, die Frage ist an jeden von uns persönlich, hält unsere Liebe das aus, wenn wir auch schuldig aneinander werden? Wenn der andere sündigt gegenüber mir, ist dann das Ende der Liebe, wenn Sünde vorkommt? Und da da ermahnt, ermutigt Petrus sie, nein, das darf nicht das Ende sein. Und er denkt da sicher an seine eigene Erfahrung. Er fragte nämlich eines Tages Jesus, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Wer weiß die Antwort? Also Petrus sagt 70 Mal. Was sagt Jesus? 70 mal 7 Mal. Ja, 490 Mal. Nee, er meint einfach unbeschränkt. Unbeschränkt. Und das hat, da hat er sicher auch dran gedacht. Und auch in der ersten Gemeinde gab es Probleme. Also das war keine heile Welt. Verklären wir doch die Urchristenheit nicht so. Das war natürlich, die Menschen waren auch nicht anders als heute. Vielleicht natürlich näher am Ursprung in manchem, aber es gab genauso zwischenmenschliche Probleme. Und ohne Vergebungsbereitschaft zerbricht die Liebe in jeder Gemeinde und in jeder Gemeinschaft. Und darum ist es entscheidend wichtig, sich an dieser bedingungslosen Liebe zueinander festzuhalten, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und Petrus betont dann noch eine ganz praktische Seite: Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Das gehört für mich zur Liebe dazu, denn die Christen öffneten damals nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Haus. Denn damals fanden die Gottesdienste in den Privathäusern statt und es gab so Reiseverkündiger, die sind herumgereist und haben das Wort Gottes verkündigt und die waren natürlich darauf angewiesen, dass sie irgendwo übernachten konnten. Und das war eine Sache der Gastfreundschaft. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn wir irgendwo eingeladen sind und wir werden empfangen mit mürrischem Gesicht und essen nicht so viel oder irgendwie, halt nicht gerade so begeistert, nicht so herzlich, das schafft ja auch keine tolle Atmosphäre. Ein mürrischer Gastgeber schafft keine gute Atmosphäre. Und so ist herzliche Gemeinschaft eine wunderbare, eine wichtige Voraussetzung, für ein wichtiger Baustein für das Wachstum und auch für die Anziehungskraft einer Gemeinde. Natürlich kostet es vielleicht Opfer, gastfreundlich zu sein, aber es bringt umso mehr Segen für mich selber und auch für andere. Also darum, das betont er auch so nebenbei. Bei der letzten Aufforderung geht es um das Dienen. Darauf geht er etwas ausführlicher ein. Dient einander mit der Gabe, die Gott euch geschenkt hat. Auch hier hat er einen Schwerpunkt. Petrus veröffentlicht keinen Gabenkatalog, sondern unterscheidet grundsätzlich lediglich zwischen Wortgaben und Dienstgaben. Also Gaben, die sich auf das Reden beziehen, auf die Verkündigung des Wortes Gottes, und andere Gaben, die mehr mit dem praktischen Dienen zu tun haben. Und beide Bereiche sind gleich wichtig. Er bezeichnet beide Gabenträger, wenn man so nennen will, als Haushalter Gottes, die ausgestattet sind mit einem Blumenstrauß an vielfältigen Gaben. Die mancherlei oder vielerlei Gabe Gottes, da steht im Grundtext eigentlich das Wort für Bund. Und so ist es. So sind die Gaben Gottes, die kann man nicht auflisten in einer Liste, das wird immer unvollständig sein, sondern der Blumenstrauß Gottes ist ganz bunt, also nicht die schwarze pietistische Farbe, sondern ganz bunt, so ist Gott. Ja, und Petrus nimmt auch keine Wertung vor, sondern er betont die Art und Weise, wie diese Gaben ausgeübt werden sollen, nämlich so, dass Gott in allen Dingen gepriesen werde. Aber den Schwerpunkt, der hier im Text steht, der wird leider in den meisten Übersetzungen gar nicht so deutlich, denn im griechischen Text steht der Begriff jeder am Anfang des Satzes. Jeder, darauf liegt seine Betonung, das steht betont am Anfang, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander. Denn es ist wichtig, dass alle ihre Gaben in die Gemeinde einbringen. Es gibt keinen, der keine Gabe hat. Das will er betonen. Und dazu möchte ich auch uns ermutigen. Jeder ist mit Gaben von Gott beschenkt und ausgestattet. Sie werden ja Gnadengaben bezeichnet. Also wer die Gnade Gottes erfahren hat, der ist auch begabt. Ganz gleich wie. Wie die Gabe aussieht, das ist zweitrangig. Und ich darf es auch nicht begrenzen. Auch das Putzen der Gemeinderäume gehört in diesen Gabenbereich. kann keiner, also bei der Gabe kann jetzt vielleicht keiner sagen, die habe ich nicht empfangen, aber sie ist genauso wichtig, wie wenn ich hier vorne stehe und versuche, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ich möchte dich ermutigen, davon lebt die Gemeinde, auch die Gemeinde, die das Ende erwartet. Jeder sollte seine Gaben einbringen. In der Zeit der Verfolgung, das war auch damals so, da war jeder gefordert. Da kann ich nicht sagen, ja, der Pastor oder irgendjemand muss machen, sondern jeder Einzelne ist herausgefordert. Und was ist, wenn von heute auf morgen der Pastor oder die Leiter der Gemeinde weg sind? Müssen wir dann den Gemeindebetrieb einstellen, weil alle nur da gesessen sind und haben sich berieseln lassen? Aber eine aktive Gemeinde, wo jeder seine Gaben einbringt, die wird nie führungslos sein. Jesus ist derjenige, der da dann ja, das entsprechende macht und die Begabungen dann hervorbringt. Ja, natürlich ist manches jetzt schwieriger, auch durch diese Einschränkungen, die wir im Moment erleben. Aber nichts zu tun ist ganz bestimmt keine Option. Deshalb möchte ich dich ermutigen, lass dir von Jesus zeigen, wie du deine Gaben auch im Moment kreativ ausüben kannst. Vielleicht ist es auch etwas Neues dran. Ich habe in den letzten Tagen so überlegt, ja, große Versammlungen sind ja größtenteils nicht mehr möglich, selbst Kleingruppen ist problematisch. Warum machen wir nicht Mini-Gruppen? Also Mini, so 2 bis 5 Leute. Es gibt ein ganzes evangelistisches Konzept darüber und Bücher und so weiter. Da bekommt dieses Wort Jesu, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch, bekommt da eine ganz neue Dimension. Wir legen das bisher so aus, ja, 2 oder 3, wir sind ja jetzt mehr, also ist Jesus ja doch noch stärker gegenwärtig. Aber wie ist es, wenn es gerade andersherum ist? Wenn er sagt, genau in dieser kleinen Gruppe, da bin ich gegenwärtig. Also vielleicht ist das ein Impuls und ganz gleich entscheidend bei dem, was wir tun, ist, dass Gott in allen Dingen geehrt werde. Ja, das Ende ist nahe, heißt Jesus ist nahe und das bedeutet, wir haben eine fantastische Zukunft für uns. Also die beste Freude, die liegt noch vor uns. Die Herrlichkeit Jesu Christi, die wird sichtbar und erfahrbar in einer Weise, wie wir es noch gar keine Ahnung haben. Und der Glaube, der wird zum Schauen, was jetzt noch unsichtbar ist, das wird Realität. Und deshalb endet der Brief mit einem wunderbaren Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Gerade in diese schwierige Situation dieser Gemeinden hinein. 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Das ist sein Schlusswort an diese Gemeinden. Wenn das keine Ermutigung ist, und bis dahin, bis es soweit ist, da beherzigen wir doch gerne das, was Petrus hier schreibt, auch in diesem Text, besonnen und mit klarem Blick, mit klarem Kopf zu beten, an der Liebe zueinander beharrlich festzuhalten und dass jeder Einzelne seine geschenkten Gaben in die Gemeinde einbringt. Und das alles, damit Gott geehrt wird. Ich bin überzeugt, dann wird diese momentan schwierige Zeit zu einer Segenszeit, auf die wir einmal dankbar zurückblicken werden. Amen.
Ewald.